Liebe Christenmenschen in der Allianz in Hildesheim, gestern Abend haben wir die Evangelische Allianz Gebetswoche eröffnet, auch in Kassel. Wir hatten Bratwurst und Punsch, bevor es losging, und dann das Thema Gott ist treu, Fundament unseres Glaubens. Wir hatten als Gastprediger Frank Heinrich aus Chemnitz, stand in diesem Fall in unserer Gemeinde statt, durfte Gastgeber sein, und ich freue mich total, dass ich heute in Hildesheim sein kann. Mit Hildesheim verbindet mich auch Christoph Schirmacher aus der Baptistengemeinde, mit dem ich in einer Intervisionsgruppe war, viele Jahre, als ich in Hannover war. Und dies ist natürlich eine wunderschöne Stadt, Weltkulturerbe, muss ich euch nicht erzählen. Der Bibelvers für den Start der Evangelischen Allianz Gebetswoche steht in den Psalmen. Herr, dein Wort. In der neuen Genfer Übersetzung, für alle Ewigkeit, Herr, hat dein Wort Bestand. Es steht so fest wie der Himmel. Von Generation zu Generation währt deine Treue. Du hast der Erde ihr Fundament gegeben und so erhältst du sie. Unsere Allianz Gebetswoche wurden alle eingeladen mit dem Bild eines Ankers. Nee, geh nochmal zurück. Ja, das ist das Bild. Und dieser Anker drückt ja Sehnsucht nach Verankerung aus, nach Halt, nach Stabilität. Und das Bild aus einem Werbezettel hat mich irgendwie zum Nachdenken und auch zum Schmunzeln gebracht. Denn das da ist ein Holzanker mit einem abgerissenen oder sogar abgeknoteten Tau an einem glatten Strand vor herrlicher Sonne. Also bei mir kommt da Urlaubsstimmung auf, Sehnsucht nach Meer und Weite. Und ich dachte bei der Einladung, ach, genieße das Leben, alles ist ruhig und schön. So eine schöne Strandtheologie zum Ausruhen und Hinlegen. Und der Anker ist auf diesem Bild so ein maritimer Dekorationsartikel, den man im Souvenirladen kauft und sich dann im Wohnzimmer hinstellt. Und im Originallogo daneben sehen wir auch noch drei kleine Kreuze, vermutlich in Anspielung auf die drei Kreuze auf Golgatha, so als niedliches Symbol im Anker zur Fußnote geworden. Gott ist treu, steht daneben. Soll das subtil eine kalvinistische Wohlstandstheologie transportieren? Weil Gott treu ist, geht es dir als Christ immer gut? Du kannst das Leben wie am Strand genießen? Das Leben ein Urlaubsparadies? Und die Welt um dich herum kann dir egal sein? Ein Anker ist ein sehr positives Bild für Verankerung eines Schiffes, für Halt, für Stabilität. Doch einen Anker brauche ich nicht, wenn ich am Strand sitze. Sondern wenn ich vor Anker gehen will, entweder am Hafen oder wenn ich auf hoher See bin. Und deswegen habe ich euch ein zweites Bild mitgebracht, das hätte ich der Allianz vorgeschlagen. Damit das Schiff im Wind und Sturm nicht zur Seite umkippt und untergeht, braucht es einen Sturmanker. Das ist ein Seeanker oder Treibanker, ein Gerät, das ins Wasser gelassen wird, damit ein Schiff bei schwerem Wellengang und Sturm stabilisiert wird, seine Drift kontrolliert und das Kentern verhindert. In der Krise brauche ich einen Anker. Und ich glaube, dass wir Menschen in Krisen begleiten, als Christinnen und Christen, als Gemeinden. Und dass wir nicht die Welt Augen davor verschließen dürfen, dass wir in unserer Gesellschaft Krisen erleben und auch im ganz persönlichen Leben. Wann stellen wir die Frage, ob Gott treu ist? Die Frage nach der Treue Gottes stelle ich doch nicht in der Urlaubsstimmung am Strand bei ruhiger See, sondern vielmehr in der Krise. Denn Treue zeigt sich in guten und in schlechten Tagen. Nun kann man das auch wieder harmonisieren und sagen, auch in guten Tagen kann ich mich an der Treue freuen. Ich will das gar nicht künstlich aufbauen, aber Treue zeigt sich in der Ausdauer, in der Geduld. Treue zeigt sich im Bleiben, im Aushalten. Treue zeigt sich im Durchhalten, im Dranbleiben. Und zwar bei Widerständen, bei Spannungen, bei Gegenwind, da stellt sich die Frage der Treue. Wenn Trennungsimpulse entstehen, dann stellt sich die Frage, bleibe ich oder gehe ich? Wenn ich den Eindruck habe, dass ich mich lossagen oder loseisen will, dann stellt sich die Frage, bleibe ich? Halte ich aus? Halte ich durch? Bleibe ich dran? Bin ich treu? Treue ist im Wesen auf ewig gedacht, für immer. Treue im biblischen Sinne ist wie bei der Trauformel das Versprechen der Treue, bis der Tod euch scheidet. Und als Menschen würden wir das gerne ändern. Und so leben wir in vielen Beziehungen und Bindungen. Wir leben nach dem Motto, solange es gut geht. Oder anders übersetzt, solange es mir gefällt, solange ich mich wohlfühle. Und das ist ein Wert in uns, den wir leben, unbewusst, bewusst in vielen Beziehungen. Und zwar, das meine ich außerhalb von Ehe, auch in Gemeindebeziehungen. Wie viele sind so lange in einer Gemeinde, wie sie sich wohlfühlen? Und so laden wir die Leute auch ein. Ich hoffe, dass du dich hier wohlfühlst. Gemeint ist aber die Treue ewig. Treue ist nämlich eine Frage der Bindung. Und Treue ist nach meinem Verständnis dreifach zu verstehen. Und unter dieser Überschrift Gott ist treu, Fundament unseres Glaubens, möchte ich drei so grundlegende Verständnisse von Treue heute euch anbieten, auch für die ganze Woche eigentlich dann. Das wird ja dann in einzelnen Themen wieder vertieft und am Ende drei Aufforderungen für die Umsetzung euch anbieten. Treue dreifach, Treue zu sich selbst, Treue zu etwas und Treue zu jemandem. Treue zu sich selbst, jemand bleibt sich treu. Das heißt, er bleibt seinem Charakter treu, seinem Wesen nach, gleich. Und wenn ich mich jetzt frage, Gott ist treu, was heißt denn, dass Gott sich treu bleibt? Und da sticht für mich ein Satz der Bibel heraus, nämlich im 1. Johannes 4, Vers 16, Gott ist Liebe. Darin bleibt sich Gott treu. Das ist seine Kerneigenschaft. Gott ist nicht nur lieb oder ein lieber Gott, sondern Gott ist Liebe. Liebe ist seine Motivation zu reden, zu hören, zu handeln. Liebe ist Gottes Wesen. Wenn Gott sich treu bleibt, dann ist das Fundament unseres Glaubens an seine Liebe zu glauben. Und deswegen muss niemand Angst haben vor einem bösartigen Gott, vor einem tyrannischen Gott, vor einem willkürlichen Gott, vor einem gewalttätigen Gott. Denn Gott ist selbstlose Liebe und göttliche Liebe ist vollkommen. Treue bedeutet auch, jemand bleibt etwas treu. Seinem Versprechen treu, seinen Worten treu, seinem Auftrag treu. Jemand bleibt etwas treu, Bestandstreue. Etwas bleibt bestehen. Und Psalm 119, Vers 89 bekräftigt diesen Gedanken. Luther, Herr, dein Wort bleibt ewiglich, soweit der Himmel reicht. Oder Neue Genfer Übersetzung, für alle Ewigkeit, Adonai, hat dein Wort Bestand, es steht so fest wie der Himmel. Im Hebräischen steht hier am Anfang ein klassischer Nominalsatz. Das heißt, es gibt kein finites Verb dazwischen, sondern in der Psalmsprache steht hier Le'olam Adonai Debacha. Und das heißt, für ewig, Le'olam Adonai ist Herr, ist Debacha dein Wort, dein Reden. Für ewig Adonai ist dein Reden. Der Gottesname, der von den Juden auch der ewige ja umschreibend genannt wird, was Luther mit Herrn großen Buchstaben immer schreibt, der Ewige ist ein redender Gott. Und sein Reden hört nicht auf. Bleibt damit Gott etwas treu? Etwas, was er sagt? Vorhin war zu lesen, er hält seine Versprechen. Man könnte ja auch fragen, hält er alle seine Ankündigungen? Das wird noch spannend, wenn man da das Kleingedruckte liegt in dieser Woche, denn es gibt ja berühmte Geschichten, in denen sogar Gott etwas bereut und etwas nicht durchführt, was er angekündigt hat, berühmt Prophet Jona, der das unbedingte Gericht gegen Ninive ankündigen soll. In 40 Tagen wird Ninive untergehen und dann trotzdem stimmt sich Gott um und er entscheidet, seine Strafgericht nicht durchzuführen, obwohl er es ohne Bedingungen angekündigt hat. Aber das ist kein Widerspruch zu dem, was Psalm 119 ausdrücken will. Das hier steht, Gott, auf dein Reden ist Verlass. Das ist beständig. Es ist unendlich. Es ist ewig. Es ist unaufhörlich. Du wirst nicht damit aufhören, zu reden und zu halten, was du sagst, was du meinst. Und da steckt schon Treue drin. Und ich glaube, dass es eine der wichtigsten Treuen Gottes ist. Treue nicht nur zu sich selbst, Treue nicht nur zu etwas, sondern Treue zu jemandem. Und ich glaube, dass wir auch diesen Dreiklang brauchen, weil wenn ich nämlich nur zu etwas treu sein kann, dann kann das ganz schlimm enden. Und wir wissen das. Ich habe doch nur Befehle befolgt. Ich habe nur getan, was mir gesagt wurde. Ich war doch treu. Und wir wissen, in der dunkelsten Zeit unseres Geschichte ist das eine Ausrede gewesen für die brutalsten Taten, die Menschen getan haben. Aber wir sind ja bei Gottes Treue. Und was bedeutet Treue? Bedeutet jemandem treu sein. Ein Beispiel unter uns. Treue ist ein Beziehungsbegriff. Natürlich, auch Menschen können treu sein. Und in Hannover, wo ich 9 Jahre Pastor der IFG Hannover-Waldersichstraße war, war ich eingeladen zu einer Hochzeitsfeier 70 Jahre Ehe. 70 Jahre. Und das erwähne ich, weil es wirklich außergewöhnlich ist. Und ich habe euch 2 Bilder mitgebracht. Diese besondere Treue von Ursula und Helmut Zentara, die 70 Jahre dauert. Und um 70 Jahre Ehegelübnis zu feiern, muss man ja schon ein biblisches Alter erreichen, um das Fest überhaupt auf so wunderschöne und zarte Weise zu feiern. Und es war so zauberhaft, dann die Enkel und Urenkel zu sehen und wie sie dann nochmal nachgespielt haben. Die Ursel Zentara konnte gar nicht mehr selber stehen, die musste im Rollstuhl sitzen. Dann haben sie nachgespielt, wie sie sich kennengelernt haben und einen kleinen Sketch gemacht. Und es war einfach köstlich, diesen Nachmittag zu erleben, 70 Jahre Treue von 2 Menschen zueinander. Mittlerweile ist Ursula leider verstorben. Und ich habe Helmut Zentara jetzt zu seinem Geburtstag angerufen, er ist halt schon weit über 90 und dann hat er mich irgendwann zurückgerufen, als ich hatte ihn nicht persönlich erreicht und hat gesagt, weißt du, was das schönste Geburtstagsgeschenk an meinem Geburtstag war? Meine Kinder hatten mir nicht verraten, was sie machen, sie haben mit mir gefrühstückt und dann sind wir zum Friedhof gefahren, an das Grab meiner Frau und da stand zum ersten Mal der Grabstein und das war das Schönste an meinem Geburtstag. Das ging mir durch und durch, weil ich dachte, wie kann das Schönste sein am Geburtstag? Aber für ihn war das Erinnerungszeichen an diese so, ja fast nicht ewig, aber doch so 7 Jahrzehnte langen dauernde Beziehung. Und unser Psalmwort, Psalm 119, 89 bis 19, drückt auch diese Generationenkette aus, weil da steht, von Generation zu Generation währt deine Treue. Ledor will Ledor, sagt der Hebräer hier, von Generation zu Generation. Dass Gottes Treue von Generation zu Generationen währt, durch die Jahrhunderte durch, davon erzählt die Bibel, davon erzählt die Kirchengeschichte, davon erzählt die Geschichte einer einzelnen Gemeinde und manchmal der eigenen Biografie, wenn man sagen kann, Mensch, meine Großeltern, vielleicht Teile davon haben schon geglaubt, meine Eltern haben geglaubt, ich darf glauben, meine Kinder dürfen glauben. Das ist nie selbstverständlich, aber da fangen wir schon an zu begreifen, was bedeutet Treue von Generation zu Generation. Und ich möchte jetzt über 3 Arten, wie Gott diese Treue in Beziehungen ausdrückt, noch vertiefend sprechen. Er spricht von der Treue zu seiner Braut, seinem erwählten Volk Israel. Diese Treue zu seinem Volk Israel ist seine ewige Treue. Gott hat Israel nicht erwählt, weil es das größte, gläubigste oder stärkste Volk gewesen ist, vor seiner Erwählung schon, sondern Gott erwählt aus reiner Gnade. Das lesen wir in der Tora, 5. Mose 7, 7 bis 8. Nicht hat euch der Herr angenommen und euch erwählt, weil ihr größer wärt als alle Völker, denn du bist das Kleinste unter allen Völkern, sondern weil er euch geliebt hat und damit er seinen Eid hielte, den er euren Vätern geschworen hat. Darum hat er euch herausgeführt mit mächtiger Hand und hat dich erlöst von der Knechtschaft aus der Hand des Pharao, des Königs von Ägypten. Und da haben wir das Kennzeichen der Treue Gottes gegenüber seinem Volk Israel. Seine Motivation ist Liebe, weil ich dich geliebt habe. Und seine Treue gilt jemandem, nämlich diesem erwählten Volk. Und er ist darin auch treu gegenüber seinen Versprechungen, hier den Verheißungen an die Erzväter, was er ihnen versprochen hat, bewährt sich. Gott handelt aufgrund seiner Treue. Er greift ein in die Geschichte. Immer wieder befreit Israel aus der Unterdrückung, führt es in das verheißene Land. Und zu diesem Volk gehört dann ein Bundesversprechen. Mein Volk, ne? Ich bin euer Gott. Und umgekehrt in der Gebetssprache, du bist unser Gott, wir sind dein Volk. Dieser Bund, der gerät in Krisen, der geht in Sturmzeiten. Und die Bibel benutzt dann weniger maritime Bilder, sondern eher Wüstenbilder. Und wir kennen diese Geschichten vom Murren und Meckern in der Wüste, vom Zweifeln an der Liebe Gottes, von Gottes Fürsorge und wie Gott treu bleibt. Es gibt auch eine Situation am Berg Sinai, in der Gott seine Treue aufgeben will. Ein ganz ungewöhnlicher Text. Und Mose, Gott davon überzeugt, dass er nicht sein Volk aufgibt und mit Mose ein neues Volk gründet, sondern Gott ihn daran erinnert und sagt, was meinst du, was das für Auswirkungen hat, wenn du jetzt dein Volk aufgibst. Und Gott bleibt sich treu. Die Staatsgründung Israels, das ist was anderes als die Erwählung des Volkes Israels. Aber die Staatsgründung Israels nach der furchtbaren, schrecklichen Erfahrung der Shoah, nach der dunkelsten Zeit der Weltgeschichte, nämlich des Zweiten Weltkriegs, mit millionenfachem Mord an Jüdinnen und Juden in ganz Europa, von Deutschen unterstützt, beklatscht, befürwortet und treu nach den Befehlen durchgeführt und über die Befehlslage hinaus exekutiert. Diese Staatsgründung Israels nach dem Zweiten Weltkrieg nennt die Rheinische Synode ein Zeichen der Treue Gottes. Und das müssen wir ja verstehen, weil wir Realität und Bibel miteinander verknüpfen. Der römische Schriftsteller Tacitus hat schon um 100 nach Christus etwas sehr Kritisches gemeint. Der Germane ist hartnäckig, auch im Schlechten. Er selbst nennt es Treue. Wer sich also in seiner völkischen Identität auf die Germanen beruft, ist sehr schlecht beraten. Das deutsche Volk hat die schlimmsten Verbrechen der Weltgeschichte begangen, verblendet als Treue zum Führer, als Treue zum Vaterland, als Treue zu Deutschland, als Treue zum Volk, verblendet auch als deutsche Christen, sogenannte deutsche Christen, die als Treue zur Schrift meinten, dass sie Jüdinnen und Juden genauso ausgrenzen können und das sogar mit der Schrift begründet haben. Das war Unrecht. Es war Sünde gegen Gott. Judenhass und Fremdenhass sind mit dem christlichen Glauben nicht vereinbar. Das ist keine Bibeltreue. Und die Staatsgründung, die bezeichnet dann die evangelische Kirche im Rheinland als erste in einer Synode 1980 und als Baptisten haben wir uns sehr viel später dem auch angeschlossen, als ein Zeichen der Treue Gottes. Und ihr könnt überlegen, ob in euren Konfessionen vielleicht auch sowas schon formuliert wurde. Dass es ein Land gibt, wirklich ein Land auf dieser Erde und nicht nur spirituell, in dem Jüdinnen und Juden sicher leben können, das ist eine historische Notwendigkeit, eine Lehre aus dem Zweiten Weltkrieg. Und es entspricht grundsätzlich auch den Verheißungen der Bibel für das Volk Israel. Selbstverständlich mit Rücksicht auf andere Völker und auf Menschen, die schon vorher da waren und die da mit ihnen leben und die auch jetzt dort leben und die ihre Rechte und Menschenrechte und Würderechte gewahrt wissen müssen. Mir geht es ja grundsätzlich um die Frage der Erwählung des Volkes Israels. Und die ist eine Säule dessen, was die Bibel erzählt. Die Treue Gottes. Das ist auch eine Beziehung zur ganzen Schöpfung. Damit hätte man natürlich auch anfangen können, aber im Grunde genommen, na, irgendwie, weiß ich nicht, ich drücke, aber es passiert nichts. Das ist Selbstwirksamkeit. Ja, das ist der richtige Text, danke. Gott schließt einen Bund mit der ganzen Menschheit. Sehr interessant, dass das Alte Testament, die Tora, beginnt nicht mit der Erwählung Israels, sondern sie beginnt mit der Erschaffung der Menschheit und dann mit dem Bund mit der ganzen Schöpfung, nämlich in der Noah-Geschichte, dass Gott seinen Kriegsbogen in die Wolken hängt und sich selbst verpflichtet, keinen Krieg mehr gegen die Menschheit zu führen. Und er verspricht, solange die Erde steht, soll nicht aufhören, Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht, 1. Mose 8, Vers 22. Und dann schließt Gott einen Bund mit der ganzen Schöpfung. Und da sind hier Mensch, Tier und Pflanzen inkludiert. Denn er will das Wachsen, er will das Gedeihen der ganzen Schöpfung, er will sie segnen. Und seine Motivation ist auch wieder Liebe. Da steht auch im Psalm 119, diesem zweiten Vers 90, da steht nämlich, dass die ganze Erde fest gegründet ist und ewig ist. Der Psalm 119 geht von der Erde aus, die Gott fest gegründet hat und die Bestand hat. Und er freut sich, dass das Fundament des Lebens, der Lebensraum der Erde, dass der verlässlich ist. Und Psalm 119 hat noch keine Angst, dass das Ende der Erde kommt, sondern er sieht sich als Mensch auf der Erde mit beiden Boden, Füßen auf dem Boden, den Gott bereitet hat. Kann man noch sehr viel weiter gehen, aber dazu haben wir ja die Woche Zeit. Gottes Treue gegenüber seiner Schöpfung. Und drittens, Gottes Treue zu jemandem. Die Sendung Jesu ist das Zeichen der Treue Gottes. 1. Johannes 4, Vers 9 sagt folgende: Darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns, das Wesen Gottes, dass Gott seinen eingeborenen Sohn gesandt hat in die Welt, damit wir durch ihn leben sollen. Darin besteht die Liebe, nicht dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt seinen Sohn als Versöhnung für unsere Sünden. Ihr Lieben, hat uns Gott so geliebt, so sollen wir uns auch untereinander lieben. Die Sendung Jesu ist das Zeichen der Treue Gottes, weil Gott will ja jetzt, dass alle Menschen in einem Bund, in einer festen Beziehung zu ihm leben. Er will alle Menschen einladen. Beginnt mit dem erwählten Volk Israel, erweitert er den Kreis auf die ganze Schöpfung. Und Jesus hat gezeigt in seinem Leben, wie sieht denn das jetzt aus, wenn ich in einer Beziehung zu Gott lebe, die von Gottes Geist geprägt ist. Und Jesus war geprägt vom Geist Gottes, weil er als Sohn Gottes gelebt hat, wie Gott ist. Jesus hat Liebe und Freude und Frieden und Geduld und Freundlichkeit und Güte und Treue und Sanftmut und Selbstbeherrschung gelebt und war diesen Eigenschaften Gottes treu. Wie war Jesus? Liebevoll, humorvoll, friedfertig, geduldig, freundlich, gütig, treu, sanftmütig, selbstbeherrscht. So hat er gedacht, geredet und gehandelt. Und dem blieb er treu, zeitlebens, gegen Widerstände. Er blieb auch seiner Mission treu. Er war gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Und dafür hat er den höchsten Preis bezahlt, der möglich ist. Denn Jesus hat von sich gesagt, ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Und Hirte war im Orient ein Leitwort, nicht nur für Hirten, die echte Schafe leiteten, sondern für Könige, für Fürsten, für Herrscher, für Kriegsherren. Und was müssten wir heute Präsidenten und Commander in Chiefs sagen, wenn sie gute Hirten sein wollen? Nach der Bibel wären sie dann selbstlos. Sie würden dann alles geben für das Gemeinwohl. Sie würden nicht das eigene Wohl über das Wohl anderer stellen oder einer bestimmten Fangruppe. Sondern ich bin der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe, heißt ja, Gott hat sich selbst geopfert, sich selbst verschenkt aus Liebe für alle Menschen. Jesus war bereit, sein Leben zu verschenken. Und einer seiner ersten Jünger, Petrus, wollte ihn davon abbringen. Aber Jesus blieb seinem Vater im Himmel treu und hat das von sich gewiesen und seinem Auftrag. Das also als kleiner Fächer für die Treue Gottes. Treu sein bedeutet Gottes Treu gegenüber der ganzen Schöpfung, Gottes Treu gegenüber seinem Volk Israel und Gottes Treu gegenüber uns Menschen, indem er uns Erlösung anbietet durch Jesus Christus. Und die Erlösung zeigt sich am Kreuz und in der Auferstehung und dann in der charakterlichen Veränderung, die Gottes Geist Schritt für Schritt vollzieht. Und was folgt daraus für eine Haltung, für als Handeln als Christen, auch in Hildesheim? Drei kurze Aufforderungen habe ich euch mitgebracht. Die erste ist, und damit haben wir heute schon angefangen in den Lobpreisliedern, feiert die Treue Gottes. Feiern wir das. Zeigt in den Gottesdiensten, in Liedern, in Gebeten, in Predigten, in Festen, wie schön, wie herrlich, wie großzügig, wie wohltuend, wie faszinierend die Treue Gottes ist. Wenn schon das Fest der eisernen Hochzeit von zwei Menschen beeindruckend ist und wunderschön sein kann, wie viel mehr könnten dann die Feste unserer Gemeinden, die Hochzeit Gottes mit seinem erlösten Menschen, mit seinem erwählten Volk Israel, das widerspiegeln? Feiert die Treue Gottes. Im persönlichen Gebet, indem du dich auf das Fundament der Treue Gottes stellst, auf die Liebe, die alles gründet, indem du dir das Erinnerung rufst, und Gott dafür dankst, Gott dafür lobst, vielleicht deinen Jahrestag der Tauferinnerung oder einer anderen Rendezvous mit Gott, wo du merkst, Gott ist dir treu. Zweitens, lass dich prägen von der Treue Gottes. Eine Frucht des Geistes ist Treue. Eine Frucht des Geistes. Treue ist also das Ergebnis einer Kraftanstrengung, und zwar einer Kraft zu bleiben, der Kraft auszuhalten, der Kraft dran zu bleiben, der Kraft Geduld zu üben. Das braucht ja Kraft, das passiert nicht einfach. Also bleiben im Sinne von, wenn ich nicht gehen kann, ja dann ist Bleiben Zwang. Aber wenn ich Kraft brauche zu bleiben, weil es schwer ist, dann ist das etwas, wo ich Gottes Kraft brauche. Und deshalb ist das Gebet, bitte Gott, um Kraftwirkung seines Geistes treu sein zu können. Lass dich prägen von Gottes treue Kraft. Vielleicht steht dein Lebensschiff gerade mitten im Wind, im Sturm, in der Krise. Und du musst diesen Sturmanker über Bord werfen, um nicht zu kentern. Du musst dich neu gründen, neu verankern in der Liebe und in der Treue Gottes. Vielleicht steht die Beziehung zur Partnerin, zum Partner auf dem Spiel. Die Beziehung zu den eigenen Kindern oder zu den Eltern. Die Beziehung zu Freunden, zu anderen Personen, die gerade auf der Probe steht, wo du die Kraft Gottes brauchst zur Treue. Und drittens, setz Zeichen der Einheit der Christen als ein Zeichen der Treue Gottes. Die Bindung an Kirche und Freikirche, da sage ich euch nichts Neues, an die einzelne Gemeinde und an den Glauben hat enorm abgenommen. Menschen bleiben heute nicht mehr selbstverständlich treu. Deshalb gibt es in der Ökonomie Treueaktionen von allen Firmen, treue Rabatte, um Treue zu belohnen. Mittlerweile kriegt man alles Mögliche geschenkt, damit man treu bleibt und nicht umgekehrt. Ne? Und in uns schlummert der Verdacht, als Menschen, da nehme ich mich nicht aus, woanders könnte es doch noch besser sein, billiger sein, schöner sein, angenehmer sein. Und so gibt es ganz viel Wechsel, wenn wir jetzt mal nur im Kirchlichen bleiben, zwischen Gemeinden und Kirchen. Und die Zersplitterung des Leibes Christi in viele Denominationen hat auch damit zu tun, dass die Kraft zum Bleiben, zum Aushalten von unterschiedlichen Perspektiven in einer Gemeinschaft zugenommen haben. Erkenntnisunterschiede, und manchmal sind es auch nur Persönlichkeitsunterschiede, haben zu Trennung geführt. In der Kirchengeschichte bis heute. Man bleibt nur so lange, wie man meint, dass der kleinste gemeinsame Nenner da ist und den definiert man selber. Und sonst geht man eben. Und wenn wir glaubwürdige Zeugen und Zeugen der guten Nachricht sein wollen, also der guten Nachricht, dass Gott treu ist, dann benötigen wir mehr und nicht weniger Einheit. Und zwar Einheit im Wesentlichen. Und jetzt fängt der Streit an. Was ist das Wesentliche? Das Wesentliche sind nach meiner Überzeugung nicht Unterschiede in einzelnen Verhaltensfragen, also in ethischen Geboten, in ethischen Verständnisfragen. Denn das würde bedeuten, unser gemeinsames Verständnis des Menschenbildes, das ist der wichtigste Nenner, auf den wir uns einigen müssen. Da bin ich aber anderer Meinung. Das erste Gebot sagt, ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Das heißt, wir müssen uns in unserem Gottesverständnis einigen. In dem Gott der Bibel, dem Schöpfer, dem Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, dem Vater Jesu Christi. Und dann können wir Zeichen der Einheit setzen, dass Gott treu ist. Um ihn geht es. Und dann können wir auch Unterschiede aushalten. In unseren Familien, in im Hauskreis, in der Ortsgemeinde, im Leib Christi. Er hat die Erde gegründet, nicht als leeren Planeten im Universum, sondern verbunden mit seiner Liebe zu allen Geschöpfen, Tieren, Pflanzen und Menschen. Er hat Israel erwählt, um an diesem Volk zu zeigen, dass er treu ist. Und er hat seine Versprechen gehalten und durch die Wüstenwege hindurch. Und er hat Jesus Christus gesandt, um in seinem Leben anschaulich zu machen, wie wohltuend ist denn Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Und wenn wir so Menschen beginnen, dann werden sie daran erkennen, dass wir seine Jünger sind. Und er hat Jesus aus Liebe sterben und auferstehen lassen. Und jetzt kann alles neu werden. Mit Jesu Auferstehung beginnt das neue Friedensreich, in dem die neue Erde und der neue Himmel von Gott verwandelt werden, Stück für Stück. Lasst uns Gottes Treue feiern. Lass dich prägen von der Treue Gottes. Setzen wir Zeichen der Einheit der Christen als Zeichen der Treue Gottes. Fangen wir damit heute an oder machen wir damit weiter und beten wir dafür. Amen.